Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
Es wird ja oft so dargestellt, als wäre es jetzt, als, wie ich vorhin gesagt habe, mein Kind braucht irgendwas, irgendwas ist an dem kaputt. Nee, das ist Kokolores. An dem Kind ist eigentlich in der Regel alles gut. Es braucht einfach nur Vertrauen und wirklich Unterstützung in diese total eigenen Fähigkeiten, damit daraus Schutz und Resilienz erwachsen kann. Also auch darauf zu vertrauen, dass das, was mein Kind mitbringt, immer richtig ist und immer gut ist und an dem Kind eben auch nichts falsch ist.
Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung, was wir weitergeben schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Mit dem Mini-Kurs Entspannt Weihnachten genießen begleite ich dich durch die Adventszeit. Darin enthalten sind unter anderem zwei Meisterklassen, einmal Easy Christmas und einmal Schenken und Beschenkt werden. Beide kannst du auch einzeln buchen. Und dann gibt es noch eine dritte Meisterklasse im Dezember, da geht es um die Selbstannahme. Ja, und dann steht das neue Jahr schon fast vor der Tür. Auch 2023 wird es das Package geben, dein meisterliches Jahr. Darin sind alle Meisterklassen von 2023 enthalten. Und es wird weitere Formate geben, wie du dich begleiten lassen kannst von mir in deinem Elternsein. Wenn dich das interessiert, dann schau auf meine Webseite christopher-end.de oder in den Newsletter oder schreib mir. Noch ein paar Worte zum Sponsor dieser Folge, Dilly Socks. Na, bist du schon in Weihnachtsstimmung? Nein? Ja? Egal. Hier kommt was Festliches auf die Ohren. Dilly Socks celebrates with you. Wie? Du findest es abgefahren, dass Dilly Socks einen eigenen Christmas-Jingle hat komponieren lassen? Na, dann lass dich mal überraschen, was sich die Schweizer an neuen Sockendesigns zu Weihnachten haben einfallen lassen. Was ich persönlich so toll finde: Die Socken der Schweizer Marke sind nachhaltig und umweltfreundlich. Das heißt, Dilly Socks sind klimaneutral, aus Biobaumwolle und in Europa hergestellt. Für Eltern habe ich noch einen Tipp: die Partnerlooks von Dilly Socks. Das heißt, du und dein Kind können in dasselbe Sockenmuster schlüpfen. Viele Kinder lieben das, wenn sie das gleiche wie Mama und Papa tragen. Wenn du jetzt Dilly Socks ausprobieren willst, sei es als Geschenk für dein Kind oder für dich, mit dem Code Elterngedöns in einem Wort bekommst du 15% Rabatt auf deine Sockenbestellung. Zum Gast der heutigen Folge. Katrin Borkhoff ist traumasensitive Coach für hochsensible Familien. Sie arbeitet körperorientiert und bindungsorientiert. Nachdem sie bereits mit Hochsensibel Mama sein ein Buch für hochsensible Mütter geschrieben hat, ist dieses Jahr ihr Buch über hochsensible Kinder erschienen. So feinfühlig und so stark. Hallo Katrin, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du wieder da bist.
Hi Chris, danke dir sehr für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Dein zweites Buch geht um die hochsensiblen Kinder. Vielleicht könntest du zur Einführung nochmal sagen, was ist eigentlich hochsensibel und was nicht so?
Ah ja, ja, gerne. Also Hochsensibilität per se ist eine Veranlagung, ist ein Wesenszug, Persönlichkeitsmerkmal, wie auch immer man es nennen möchte. Und beschreibt vor allem eben, wie wir sozusagen auf die Welt kommen. Also sozusagen so eine Art Grundkonstitution des der Neurophysiologie des Gehirns. Und im Falle einer Hochsensibilität sind Kinder einfach, ja, haben eine erhöhte Wahrnehmung, nehmen Reize aus der Umwelt sehr viel intensiver wahr, verarbeiten Reize tiefer, haben sehr, sehr ausgeprägte Sinneskanäle, riechen, schmecken, hören, sehen, intensiver, stärker. Und auch die Verarbeitung dieser Reize ist einfach anders, als wenn man das jetzt mit einem nicht hochsensiblen Gehirn vergleicht. Das so in Grundzügen. Und es gibt vier Merkmale, die machen es uns irgendwie leichter, Hochsensibilität zu verstehen. Also wenn du jetzt irgendwie bei mir auf der Website oder sonst irgendwo im Internet guckst, was ist Hochsensibilität, dann gibt es da ellenlange Texte und Tests mit 30 Fragen. Aber im Grunde lassen sich alle diese Aspekte rund um vier Säulen ranken. Und das macht es einfacher zu verstehen. Und deswegen benenne ich die auch ganz gerne, wenn ich es erkläre. Das eine ist eben, wie gerade schon beschrieben, diese Sinnessensibilität. Also wir stellen einfach fest, dass hochsensible Menschen zum Beispiel sehr, sehr, sehr intensiv riechen, schmecken, auch schnell überfordert sind mit Sinneseindrücken, Klassiker ist so Weihnachtsmarkt. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Sinneseindrücke. Oder Märkte, so Wochenmärkte. Ne? Kannst du viel sehen und überall sind andere Gewürze und Gerüche und viele Menschen, die fühlen und Stimmungen und hören und Geräusche. Das ist so ein Setting aufgrund der sensiblen Sinneskanäle, bei dem ist ein hochsensibler Mensch überdurchschnittlich schnell überfordert, überreizt von dem, was ihn umgibt. Das zweite ist die Verarbeitungstiefe, die beschreibt, dass wir hochsensible Menschen mit eben diesen Reizen, die auf uns eintreffen, anders umgehen, intensiver umgehen, lange brauchen, um Informationen zu verarbeiten, zu verstehen. Dass hochsensible Kinder werden gerne mal so ExpertInnen für bestimmte Themen. Ich sag ganz gerne, meine Verarbeitungstiefe brought me here. Also ich und meine Verarbeitungstiefe haben eben in den letzten 6-7 Jahren sehr, sehr intensiv all diese Dinge studiert und daraus dann eben tatsächlich auch Expertise gemacht. Ja. Nummer 3 ist eben dieses intensive emotionale Erleben. Das bedeutet, dass hochsensible Menschen sehr, sehr viel fühlen, sehr intensiv fühlen, sehr extrem fühlen. Sehen wir bei Kindern natürlich, wenn sie, also ich meine, Autonomiephase ist das eine, aber hochsensible Kinder haben halt eben sehr, sehr lange, sehr intensive Gefühle, sind doll wütend, schreien laut rum, machen Gefühle sehr sichtbar, sind extrem traurig, neigen auch sehr stark dazu, die Dinge, die passieren, eher zu fühlen als zu denken, eher auf Sprechen sichtbar zu machen, als runterzuschlucken. Und sind auch sehr schnell mitgenommen von Stimmungen anderer Menschen. Das prallt nicht einfach so ab. Ja, und Punkt 4 ist eigentlich sozusagen das Kernproblem, um das wir uns immer kümmern dürfen, wenn wir mit hochsensiblen Menschen zusammenleben oder ein hochsensibles Kind haben, ist der Punkt der Neigung zur Überstimulierung. Also all das, was ich gerade beschrieben habe, ist eine hohe Arbeitslast fürs Gehirn. Da ist viel zu tun. Und ja, wenn wir nicht lernen, mit all dieser hohen Arbeitslast umzugehen, das ist so ein Kernproblem von uns hochsensiblen Erwachsenen, dass wir oft in unserer Biografie, in unserer Kindheit nicht so wirklich gelernt haben, damit umzugehen, dann sorgt das dafür, dass wir uns einfach sehr schnell überfordert fühlen, überstimuliert ins Gehirn, schlicht nichts mehr aufnehmen kann. Und wir uns in teilweise Alltagssituationen plötzlich wiederfinden mit, ich weiß gar nicht mehr, ich kann nichts mehr aufnehmen, ich kann gar nicht mehr reagieren, ich bin völlig fertig mit den Nerven. Und genau, an diesem Punkt kann man sehr, sehr gut übrigens arbeiten, kann man sehr, sehr gut für sich sorgen, lernen, für sich zu sorgen. Und gleichzeitig ist das eben auch eine Fähigkeit der Hochsensibilität, die wir stets und ständig so ein bisschen im Blick behalten dürfen. Genau, das mal so zusammengefasst in groben Zügen, was Hochsensibilität ist.
Was braucht denn ein Kind oder ein kindliches Gehirn, damit es sich gesund entwickeln kann, wenn es hochsensibel ist?
Ja, total schöne Frage. Und für viele Eltern von hochsensiblen Kindern auch echt so ein treibender Motivator, sich irgendwie damit zu beschäftigen. Was muss ich meinem Kind geben, damit es sich quasi normal in Anführungszeichen entwickeln kann? Und da antworte ich sehr, sehr gerne, dass wir es wirklich einfach zu tun haben mit einem Persönlichkeitsmerkmal, so wie Temperament, so wie blaue Augen, blonde Haare, so wie mag gerne Kartoffeln oder eben nicht. Und dass die Kinder selbst oft eigentlich kein Problem haben mit ihrer Hochsensibilität. Ja? Die kommen ja schließlich so zu uns, zeigen sich, machen sich sichtbar, leben sich. Ich glaube, das größte Problem, das sich in der Begleitung eines hochsensiblen Kindes stellt, ist eher die Gesellschaft, ist eher so das Drumherum. Und dass wir Erwachsenen oft so damit zu tun haben, dass wir mit so geballter Ladung an Gefühlen und Intensität so schnell von Strukturen überfordert sind. Das heißt, was Eltern mitnehmen können, Kinder, ob sie hochsensibel sind oder nicht, brauchen eigentlich immer dasselbe. Liebe, Geborgenheit, Raum, Kreativität, Trost, Bindung. Das ist bei Hochsensiblen nicht anders. Ich glaube, der Druck kann unter Umständen halt nur ein anderer sein, weil hochsensible Kinder echtes Talent haben, Gefühle und diese emotionale Intensität so krass nach draußen zu zeigen. Das passt oft nicht in unsere Alltagsstrukturen. Und was hochsensible Kinder dann von ihren Eltern brauchen, ist tatsächlich Flexibilität und auch die Bereitschaft, mit diesem Gefühl so ein bisschen mitzugehen, weil da ist eigentlich gar nichts Schlimmes dran, da ist nichts kaputt, da ist nichts schief, da ist nichts, was man wegtherapieren muss, ist sowieso keine Diagnose. Da brauchen Eltern die Sicherheit und auch das, ja, das Standing für sich selbst, ihr Kind dabei begleiten zu können, das einfach zu entwickeln und sich selbst in dieser Welt zu erleben, die vielleicht in ihren Strukturen manchmal so ein bisschen eher beengt. Also meine Erfahrung ist sehr, sehr oft, dass hochsensible Kinder eigentlich gar nicht anders sind als andere. Aber die Umstände ist halt einfach manchmal erschweren und da braucht es oft die Anpassung der Umstände ans Kind, nicht andersrum.
Welche Umstände sind das?
Naja, zum Beispiel sowas wie, dass eine Eingewöhnung oft für 14 Tage angesetzt ist und dann der Wunsch ist, dass das Kind nach 14 Tagen sagt, ach cool, was, jetzt soll ich hier von 9 bis 17 Uhr in der Einrichtung bleiben, kein Problem. Und das halt mit hochsensiblen Kindern überdurchschnittlich oft nicht funktioniert, weil die weil die diesen Gefühlsprozess total intensiv durchleben, viel Regulation benötigen und das dann oft einfach für Eltern in diesen Einrichtungen zum Beispiel direkt eine ganz andere Kommunikationsbasis schaffen muss, ne? Also die müssen über ganz andere Dinge reden als Kinder, die mein kleines Kind zum Beispiel war nach 3 Tagen eingewöhnt ist. Zwar gefühlsstark, nicht hochsensibel. Der hat 3 Tage gebraucht und dann war das cool. Mein großes, hochsensibles Kind war nach 3 Monaten noch nicht ganz da. Und das ist nur ein Beispiel, ne? Es ist auch oft, sind es, keine Ahnung, jetzt Familienfeiern, wo es Kinder gibt, die total entspannt am Tisch sitzen und brav alles mitmachen und Kinder, die nach dem Mittagessen und Kuchen oder so dringend Bewegung brauchen und die über die Tische springen, weil sie weil um sie herum so viel passiert und die Reize irgendwie abgebaut werden müssen. Also solche Dinge meine ich da vorrangig. Genau.
Ich höre jetzt auch gerade raus, ne, das sagst du auch mit den, die, dass so alles abgebaut werden muss, die Reize, ne? Das ist ja auch oft so dann der Impuls, eher zu sagen, oh Kind, sei mal ruhig, aber eigentlich höre ich so raus, geht es darum, dass dann diese Energie, die da ist, sich quasi in Bewegungsenergie umsetzen kann, sodass sich das Kind dann besser damit umgehen kann.
Ja, genau, weil wir natürlich betrachten dürfen, dass diese Arbeitslast, wie ich sie gerade angesprochen habe, bei Hochsensibilität ist es so, dass du über die Sinneskanäle überdurchschnittlich mehr Reize überhaupt schon in die Wahrnehmungsareale des Gehirns gelangen.
Okay, krass.
Und durch die Verarbeitungstiefe wissen wir, ist eine höhere Konzentration an Neurotransmittern, also Hilfsbotenstoffen im Hirn, die diese Reize nicht einfach nur aufnehmen und dann sind die da, sondern auch direkt verarbeiten.
Okay.
Und das macht Stress. Das heißt,
es kommt nicht nur mehr an, sondern es wird auch noch mehr verarbeitet. Ganz quasi genau doppelt.
Das. Ganz genau, doppelte Arbeit. Das ist richtig, ganz genau. Und das macht halt Stress, weil, na klar, wer viel arbeitet, ist auch angestrengt. Ja, so kann man sich das merken. Und Stresshormone im menschlichen Körper sind uralt, sind so alt wie wir, ja, und unsere Historie. Und die haben die Aufgabe, im Körper zu einer Leistungssteigerung zu führen, also uns leistungsfähiger zu machen, schneller, fokussierter. Der Hintergrund ist natürlich eigentlich der, dass Stresshormone dafür da sind, dass wir uns retten können aus Situationen, die unser Überleben bedrohen. Das Problem für unser Hirn ist aber, es unterscheidet nicht, ob unser Überleben jetzt gerade bedroht wird oder Mama mich zwingt, die Schuhe anzuziehen. Wir können nur auf die gleiche Weise reagieren. Das bedeutet, dass ein Kind, das diese hohe Arbeitslast hat, natürlich auch viel, viel, viel mehr Stress, viel mehr Stresshormone ausschüttet. Das ist überhaupt kein Vorwurf, ist auch gar nicht schlimm, ne? Wenn das Eltern hören, sind gleich so, oh Gott, mein armes Kind hat Stress, weil Stress ist irgendwie so unsere allerschlimmste Krankheit in unserer Kultur. So. Aber was ich sagen will, ist einfach, okay, ich kann auch registrieren, neutral, mein Kind hat Stress, jetzt braucht es Abbau dieser Stresshormone. Und dann gibt es Menschen, die den Abbau der Stresshormone durch Beruhigung, Koregulation, Meditation, Geschichte vorlesen, kuscheln. Da erfolgt er an der Stelle. Und es gibt Menschen, die brauchen Sport. Die wollen, die wollen rennen, die wollen irgendwo hin damit. Und das ist mein Job sozusagen als Eltern zu überprüfen, was braucht mein Kind dann da? Wie kann ich da jetzt unterstützen, dass dieser Stress, der sich da aufgebaut hat, wieder runterkommt? Genau, du hast nämlich völlig recht. Eltern Und übrigens ist das auch so ein bindungsorientierte Elternding. Die haben sich die letzten 5, 6, 10 Jahre mit Koregulation beschäftigt und koregulieren dann dauernd.
Ja, genau.
Und dann dauernd ins Tragetuch und dann dauernd kuscheln und so. Und das ist auch super, super gut. Aber je älter die Kinder werden, umso mehr stellen wir fest, krass, jetzt will er nicht mehr ins Tragetuch, was jetzt? Und dann, das sind so Momente, da zieht bei uns in der Familie zum Beispiel so ein kleines Trampolin mit, weißt du, mit Stange, wo man sich festhalten kann. Das zieht dann halt hier bei uns ein, weil ich weiß, zum Beispiel jetzt im Winter, mein kleines Kind geht nicht so viel nach draußen, der findet das Wetter nicht so toll. Okay, ich brauche irgendeine Strategie fürs Haus, damit das Kind sich ausreichend bewegen kann, um eben diesen Stress abzubauen. Als Beispiel. So. Solche Dinge sind das, ja, was ich spannend finde am Leben mit den Kindern, wirklich zu schauen, was braucht denn das Kind? Das ist jetzt gerade eine Situation, die koreguliert werden will über ein Gespräch, über Kuscheln, oder braucht es wirklich jetzt einfach eine Pause vom Stillsitzen und idealerweise Bewegung?
Ist ja, Bewegung ist ja auch nicht immer so dann gewünscht von elterlicher Seite oder erwachsener Seite. Ne? Also ich jetzt mal, abends und ich bin ja
abends zum Beispiel, genau.
Ja, ich bin eher müde und denkt, hat ja auch die Idee, das Kind müsste jetzt ja auch langsam und noch still werden, damit es schlafen kann. Aber das Kind braucht eher dann nochmal auf dem Trampolin oder durch den Flur rennen.
Genau.
Und Flur rennen und hüpfen und die Wand hochklettern ist dann halt irgendwie für uns Erwachsene vielleicht nicht mehr so haltbar. Also das Trampolin wäre eine gute Möglichkeit. Was wären noch für Möglichkeiten bewegungstechnisch, also ganz praktische Ideen, das abzubauen? Trampolin finde ich super.
Ja, wer jetzt kein Trampolin hat, muss ich jetzt nicht zwangsläufig eins kaufen. Das wollte ich damit nicht sagen, das stimmt. Aber so eine, also ich glaube, vorab oder vorweg geschickt, wir haben ja so eine Idee, ne? Wir haben so die Idee, das Kind geht so 19.30 Uhr, soll es idealerweise ins Badezimmer Zähne putzen und dann um 8 direkt liegen und schlafen. Darum fangen wir um 17 Uhr den Sinkflug an. Und dann werden die Rollläden runtergelassen, es läuft nur noch Klaviermusik. So, und die Hoffnung ist, dass das Kind langsam müde wird. Und das, ich weiß, es gibt Kinder, bei denen ist es total nötig. Und die gehen da auch total drauf ein und deren Nervensystem freut sich eben auch tatsächlich über dieses totale Runterfahren. Und dann gibt es Kinder, die zum Beispiel durch, was weiß ich, die letzte Folge Paw Patrol noch voll aufgewühlt sind und dadurch dann halt eben nicht drauf anspringen. Und dann haben wir die Idee, dass wenn wir jetzt aber noch Bewegung erlauben, in Anführungszeichen erlauben, dann ziehen wir die Kinder nochmal richtig auf, dann schlafen die erst recht.
Ja, ja.
Davon dürfen wir uns lösen. Wir dürfen uns davon lösen, dass wir die aufziehen und die dann hektisch werden und nicht mehr schlafen, sondern vielleicht auch sich selbst mal überprüfen. Ne? Manchmal habe ich auch nach einem harten Arbeitstag trotzdem noch das Bedürfnis, ins Fitnessstudio zu gehen, weil ich eigentlich dann am Ende zwar viel Stress auf mentaler Ebene hatte, aber nur gesessen habe. Und das ist halt bei Kindern auch manchmal der Fall, gerade wenn die Schule zum Beispiel dazu kommt. Da ist echt viel Bewegungseinschränkung auch. Und dann stimmt es gar nicht, dass sie dadurch hochgeputscht werden, sondern eher wirklich nochmal auf die nötige Bewegung kommen, die dann erst überhaupt müde macht. Und du hast da ganz praktischen Ideen gefragt. Also meine Kinder zum Beispiel, seit ich die kenne, die beiden, bauen die irgendwelche abgefahrenen Wohnzimmerparcours. Wir haben früher in so einer Wohnung über 2 Etagen gewohnt. Ja, genau, Maisonette heißt es, danke. Da hatten wir so ein relativ großes Treppenhaus quasi. Und da sind die super kreativ gewesen und haben super kreativ eines Nachmittags eine Matratze aus dem Bett meines Sohnes rausgenommen und sind mit der 90x2 Meter Matratze die Treppen runtergerutscht. Und so verrückten Kram machen die. Und vorgestern zum Beispiel habe ich sie abends beobachtet, ich kam irgendwie hoch und da hatten sie sich aus so Lego-Platten, ne, diese Bauplatten quasi und Kissen hatten sie sich so einen Weg durch das große Zimmer oben gemacht Und mein großer Sohn hat so eine Klimmzugstange in der Tür und dann haben sie sich da dran geschwungen und mussten über diese Platten springen und haben dabei die Zeit gestoppt, wer schneller ist. Und das haben sie über eine halbe Stunde gemacht und solche Dinge. Also wir haben mal ein Treppenspiel erfunden, zum Beispiel hier bei uns im Treppenhaus im Haus. Dann gab es einen Würfel und dann musste man würfeln, rechnen, Treppenstufen hochlaufen. Dann gab es, bei der und der Zahl musst du rückwärts, bei der und der Zahl musst du zwei Stufen auf einmal. Solche Dinge. Und tatsächlich ist es so, und das hat man, glaube ich, auch schon ein bisschen rausgehört, dass wir uns auch sowas wie ein Trampolin ins Wohnzimmer, die Klimmzugstange in den Zimmertüren der Kinder und so, da machen die nicht immer Klimmzüge dran, da schwingen die sich auch manchmal einfach nur hin und her. Also so kleine Tools, die irgendwie auch gar nicht unbedingt viel Geld kosten, so eine Klimmzugstange kostet 15 Euro, die wirklich dazu führen, dass die sich relativ schnell auf auch in den Gegebenheiten, wir wohnen hier in der Stadt, ne, ihre Bewegung einfach suchen. Und manchmal ist das gar, also wir können das initiieren, wir Eltern, aber ganz, ganz viel kommt auch wirklich von den Kindern selbst, so sie denn gelassen werden, sage ich mal so. Ja.
Was mache ich denn, wenn ein hochsensibles Kind auf hochsensible Mama oder Papa trifft? Das ist ja auch deine Lebenswirklichkeit.
Meine Geschichte, ja. Ja. Also ich denke, der entscheidende Unterschied oder der entscheidende Punkt ist hier, ob das der, die das hochsensible Elternteil über die eigene Hochsensibilität erstens Bescheid weiß und zweitens weiß, was Strategien und Bedürfnisse sind, die erfüllt sein müssen. Hochsensibel oder
finde
nicht.
Ich das raus? Wie finde ich das raus?
Ja, idealerweise zum Beispiel mit einem Test, ne? Also das steht manchmal in Kritik. Manche Leute sagen, ja, pff, aber dann kann das ja jeder sein. Oder dann, wenn das jetzt wie so ein Persönlichkeitstest in der Gala, kann man doch gar nicht ernst nehmen. Kann man aber ernst nehmen, weil es eben, wie gesagt, keine Diagnose ist. Da braucht man keinen Arzt für, da braucht man auch keinen Therapeuten für. Das ist tatsächlich wirklich messbar anhand von bestimmten Fragen, die man sich einfach stellt, die wirklich den Alltag betreffen, das eigene Leben. Und ein Punkt ist eben auch, dass ich, wenn ich diese Fragen beantworte, beim Beantworten der Fragen, beim Durchlesen der Merkmale schon feststelle, oh krass, das ist eigentlich schon mein ganzes Leben so. Ne? Und dann waren es vielleicht Umstände, die nur dafür gesorgt haben, dass du das nicht so leben konntest. So findest du es raus. So, und wenn du es weißt, ich habe durchaus Eltern, also ich begleite Eltern jetzt seit 2016, 2017, und ich habe durchaus Eltern dabei gehabt, die sagen, also ich bin immer schon, weiß das eigentlich immer schon. Ich hatte dafür kein Wort, aber ich wusste irgendwie, so und so fühle ich halt und so gehe ich halt mit mir um und dann habe ich auch danach gelebt. Die gibt's. Der Großteil allerdings hat durch die Geburt eines hochsensiblen Kindes überhaupt erst die Erkenntnis. Und das ist auch meine Geschichte. Mein Kind ist geboren, war irgendwie super intensiv. Und ich hatte so ein Gefühl in mir, das gesagt hat, irgendwas ist anders. Daraufhin habe ich versucht zu recherchieren, bin auf Hochsensibilität gestoßen und musste feststellen, dass das eben nicht nur mein Kind betrifft, sondern mich auch. Das ist dann eigentlich ziemlich schwierig, ne? Weil du dann damit zu tun hast, dass du etwas über dich herausfindest, was dich erstmal völlig kacke. Wieso wusste ich das nicht vorher? Wieso lebe ich danach nicht schon die letzten 20 Jahre? Und jetzt erklärt sich alles. Es ist also viel für dich zu tun, zu verarbeiten, zu verpacken, das oft auch Trauerarbeit zu leisten, weil wir feststellen, viele, viele Punkte meines Lebens hätten so anders laufen können, wenn ich es früher gewusst hätte, wenn ich danach gelebt hätte. Und dann ist da ja immer noch das Kind, das begleitet werden möchte. Und ich habe gar keine Ahnung wie, weil ich habe das Vorbild gar nicht. Also ich habe so auf so vielen Ebenen dann zu lernen, damit umzugehen irgendwie. Ne? Und darum es hängt für mich auch tatsächlich, wenn ich ein hochsensibles Kind habe, hängt für mich, oder was heißt hängt, aber es steht und fällt mit der Persönlichkeitsarbeit der Eltern. Es hängt wirklich davon ab, wie Eltern sich bereit erklären, die eigene Biografie, die eigenen Glaubenssätze, die eigenen Einschränkungen, das, was wir glauben, was wir an Regeln und Grenzen setzen müssen, wie wir zu leben haben. Bin ich bereit, Umstände zu verändern? Glaube ich immer noch daran, dass mein Kind sich anpassen muss? All diese Dinge, Damit steht und fällt es tatsächlich gerade. Also, wobei ich dir auch ehrlich sagen muss, ob das Kind jetzt hochsensibel ist oder nicht, oder die Mutter oder der Vater oder nicht, ich finde, das ist, also es ist eigentlich ist das Fundament der Elternschaft, würde ich sagen, finde ich persönlich. Weil es ja wirklich, also Kinder sind unsere größten Lehrmeister, Hochsensibilität ist ein Aspekt und es steht und fällt damit, wie wir Eltern bereit sind, mit dem, was Kinder mitbringen, leben zu lernen.
Wie lernen wir das?
Tja, also, ich habe es ja gerade schon gesagt, Persönlichkeitsarbeit. Ich glaube, dass das für jeden sehr, sehr, sehr individuell ist. Auch hier, ich habe es gerade bei Kindern schon gesagt, mancher braucht Bewegung, mancher braucht Ruhe. Und letztendlich ist das für Eltern gilt genau das Gleiche. Was ist so mein persönliches Selbstfürsorgekonzept? Und das, ich glaube, wir lernen das auch dadurch, dass wir uns selber sehen in diesem Kontext. Also was brauchen wir Eltern auch? Wie genährt bin ich? Wie liebevoll bin ich zu mir selber? Wie würdige ich diese Elternschaft? Also für mich ist Elternschaft an sich die größte Transformation, die es gibt. Ich habe, glaube ich, nie was Anstrengenderes gemacht, als Mutter zu sein. Und ich habe mich durch nichts in meinem Leben so krass verändert, wie dadurch, dass ich Kinder gekriegt habe. Und Hochsensibilität hat bei mir so reingehauen, weil ich dafür einfach so eine krasse Faszination habe, weil ich das so spannend finde, ja. Dann auch noch wirklich in dem Kontext erlebtes Trauma und so und das in der Coaching-Arbeit einfach so faszinierend und großartig finde, wie sich da auch Resilienz durch aufbauen kann. Das ist vielleicht nicht bei jedem so der Fall, aber wir lernen das, indem wir nicht weggucken, indem wir genau hingucken, indem wir mit unseren Kindern leben, Bindung nicht als Einbahnstraße verstehen, sondern wirklich als ja gemeinsames Familienleben und indem wir vielleicht auch die Chancen ergreifen, ne, die diese Transformation da einfach mit sich bringt.
Brauche ich dafür eine Begleitung, sei es jetzt Beratung, Coaching, Therapie, oder kann ich das auch mit einem Buch oder alleine schaffen?
Du stellst Fragen. Also, was soll, also du bist Coach, ich bin Coach. Das, ich finde, das zeigt ja schon mal unsere grundsätzliche Bereitschaft.
Nein, wir schreiben aber auch beide Bücher. Ne?
Das wollte ich als nächstes sagen, genau. Wir schreiben auch beide Bücher. Also, vielleicht ist es gar kein Entweder-Oder. Vielleicht einigen wir uns darauf, dass es kein Entweder-Oder ist. Vielleicht ist einfach, gibt es Menschen, die in einem Buch oder von mir aus auch Podcast, Instagram, YouTube-Video so viele Infos für sich mitnehmen und umsetzen können, dass sie das diesen Weg der Elternschaft gut verkörpern können. Und da ist auch gar nichts gegen einzuwenden. Also ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch und auch kein besser oder schlechter. Ich glaube, viel wichtiger ist, sich einzugestehen, dass an dem Punkt, an dem ich mit Buch, Podcast, bla bla bla, nicht weiterkomme. Genau. Und ich merke, ich stoße immer wieder an die gleiche Grenze. Sich dann mein Ego so ein Stück zur Seite schiebe und mich eben dann bereit erkläre, vielleicht auch eine Begleitung in Anspruch zu nehmen. Auch wenn es nur in Anführungszeichen Elternschaft ist. Ne? Das haben Eltern ja oft manchmal so oft dieses, ich brauche doch keine Therapie, weil. Oder ich brauche doch kein Coaching, weil. Ja doch, also wenn du merkst, du bist immer wieder an demselben Punkt für dich, bist du nicht weiter oder fühlst dich total schwer und in so einem Loop, dann doch, dann darfst du dafür definitiv auch Begleitung in Anspruch nehmen, auf alle Fälle. Ja. Meine hochsensiblen Eltern zum Beispiel haben ja, das ist so ein auch eins meiner absoluten Lieblingsthemen, ist Erschöpfung. Es klingt immer so ein bisschen, als wäre ich irgendwie so, keine Ahnung, Sadist. Also ich erfreue mich nicht an der Erschöpfung anderer, das möchte ich fürs Protokoll sagen. Aber es ist ein faszinierendes Thema, wie wir in Erschöpfung schlittern und wie schwer es uns fällt, wieder rauszukommen. Das ist ein sehr klassisches Thema der Hochsensibilität, Erschöpfung, ne, für Eltern. Und das ist so ein Ding, da glaube ich, da ist es total gut, wenn alle mein Buch gelesen haben, voll. Aber wenn ich das nicht so in meinen Alltag transformiere, meine Umstände so anpasse und wirklich für mich gucke, dass ich nach neuen Prinzipien lebe, wird die Erschöpfung sowieso immer, 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 immer wieder kommen. Und das als Beispiel jetzt. So ein Punkt, dann glaube ich, ist es sehr, sehr, sehr viel kraftvoller, irgendwann dann Begleitung in Anspruch zu nehmen, als es immer wieder selbst zu versuchen. Kann ja auch ein Antreiber sein, ne? Ich muss es alleine schaffen. Das zu überprüfen, glaube ich, das ist der Schlüssel.
Was sind die drei größten Missverständnisse über Hochsensibilität?
Dass es ein Trend ist und in Mode. Höre ich oft. Bildest du dir doch, oder dass jetzt neuerdings sind alle Kinder hochsensibel oder alle haben ADHS oder alle sind Autisten oder alle sind, füge hier irgendein Attribut ein. Das ist Quatsch. Es ist kein Trend. Es ist keine Modeerscheinung. Es ist eine Zeiterscheinung. Weil wir einfach in den Generationen vor uns nicht so über Gefühle gesprochen haben, wie wir das glücklicherweise jetzt tun. Wir waren auch unsere Eltern und die Elterngeneration vor uns waren auch nicht die Eltern, die wir heute sind.
Ja.
So, da ist gerade in den letzten 10 Jahren hammer viel passiert, worauf ich übrigens sehr stolz bin und sehr glücklich, dass wir da immer noch gegen anschreiben und immer noch gegen anarbeiten und immer noch so viel passiert. Aber ich sehe eben auch einen großen Unterschied, einen großen positiven Unterschied. Und darum haben wir jetzt den Raum, über Gefühle zu sprechen. Das war vor 30, 40, 50 Jahren nicht der Fall. Das ist eine Zeiterscheinung, keine Mode. Das ist Quatsch. Nummer zwei, also Top zwei, ist, dass es irgendwie, dass mein Kind, in Anführungszeichen, mein Kind braucht irgendwas, braucht Medikamente, braucht Therapie, braucht weiß ich nicht was, Ergotherapie. Ja. Das stimmt nicht automatisch. Das ist nicht wahr. Mein Sohn zum Beispiel wird 9 und der ist so unauffällig, dass ich manchmal den Test nochmal mache. Um zu gucken, oh Gott, jetzt habe ich aller Welt erzählt, dass der hochsensibel ist, habe das in 2 Bücher geschrieben und oh Gott, jetzt muss ich das alles zurücknehmen. Ja, so. Und dann mache ich den und dann, oh, puh, zum Glück. Ist doch alles, alles wie immer. Weil wir danach leben. Bei uns ist das total verkörpert. Der braucht gar nichts. Der braucht überhaupt nichts. Der braucht Gespräche mit mir und braucht sein Umfeld. Und der ist introvertiert. Der braucht viel Rückzug. Der braucht viel sein Zimmer. Der braucht wenig Freundschaften. Der braucht aber ganz sicher gerade kein psychologisches Gutachten. So. Also das gibt's auch. Kinder, die einfach völlig unauffällig, hochsensibel oder gefühlsstark oder so sind, die nichts brauchen. Man muss nichts Häufiges machen. Und das dritte Vorurteil ist, dass es so schrecklich schwer ist und so furchtbar anstrengend. Das ist, also Eltern fühlen sich manchmal echt, auch das überhaupt gar kein Vorwurf. Ich habe größtes Mitgefühl, aber Eltern fühlen sich oft gebeutelt, fühlen sich oft als Opfer der Umstände oder als Opfer der Tatsache, dass ihr Kind jetzt hochsensibel ist. Die dann sich gebeutelt fühlen damit, dass sie so viel länger für die Eingewöhnung brauchen, so viel länger für Schuhe anziehen und für, keine Ahnung was, den ersten Liebeskummer. Und es oft wirklich ein so verkrampfen und so innerlich so dicht machen und nicht so wirklich mit dem Flow der Hochsensibilität leben. Das ist nicht schwieriger oder anstrengender als alles andere auch. Es gibt Gegebenheiten, die können dazu führen, dass ich es bisweilen anstrengender finde. Ich finde es aber tatsächlich den hochsensiblen Kindern gegenüber irgendwie, es ist, wie soll ich sagen, es ist so ein bisschen gemein irgendwie fast, ne? Zu sagen, du bist anstrengender, weil du hochsensibel bist. Und ich finde auch den nicht hochsensiblen Kindern, die natürlich auch was fühlen und auch ein Leben haben und auch irgendwie ihre Herausforderungen gegenüber immer so doof, du bist viel einfacher. Das invalidiert irgendwie alle Seiten, deswegen ist das Quatsch. Davon dürfen wir nicht hören. Das stimmt gar nicht.
Okay.
Es ist einfach immer herausfordernd, Eltern zu sein.
Das Leben generell, Eltern besonders.
Ja, das Leben auch, genau.
Ja, Katrin, vielen Dank dir. Also danke für das Gespräch, aber danke vor allem für deine Arbeit auch. Ich meine jetzt nicht nur die 2 Bücher, ne, sondern auch die Arbeit, die du machst, ganz konkret mit den Familien und vor allem wie du dich zeigst, ne? Also deine authentische Seite ist ein großes Geschenk, glaube ich, für alle. Das ist halt nicht die Instagram-weichgespülte Mama Welt in weiß und Filter ist und aufgeräumt.
Nee, eher Augenringe und Kapuzenpulli. Weil kein Bock auf Bluse so. Ja, genau. Nee, das stimmt. Danke dir sehr.
Ja, also vielen, vielen Dank dafür. Wo treibst du dich gerade in Social Media am meisten rum? Wo kann man mit dir dich treffen? Wo kann man auch mit dir arbeiten vielleicht?
Ja, also am meisten rumtreiben sicherlich Instagram. Das ist auch einfach mein Name. Katrin.Morkow bei Insta. Ziemlich easy. Da bin ich, würde ich fast sagen, am aktivsten. Man findet mich unter selbigem Namen auch auf Facebook. Und meiner Website, katrin-borkow.de. Bald wird es tendenziell, weiß nicht, im Laufe von 2023 irgendwann mal einen Podcast geben. Ich schmeiße das hier einfach raus, damit man es mal gehört hat. Allerdings, da geht es nicht so sehr um mich, sondern eher um die Community, um noch mehr Authentizität in diesem Netz zu verbreiten und zu zeigen, wie hochsensible Familien tatsächlich wirklich leben, wie sich das anfühlt und auch so ein bisschen dem Ganzen den Schrecken zu nehmen. Und auf meiner Website gibt es ganz neu jetzt seit kurzem auch einen Blog wieder. Also auch auf katrin-bockhoff.de, wer jetzt Bock hat, so ein bisschen nachzulesen, der findet künftig wieder Blogartikel von mir. Ja, das ist so hauptsächlich das, wo ich anzutreffen bin. Achso, nach dem Arbeiten hast du mich noch gefragt, genau. Ich arbeite am allerliebsten in Gruppen. Deswegen gibt es über das Jahr verteilt immer so unterschiedliche Gruppen, Coachings und Online-Programme zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Da findet man aber alle Infos eben auch bei mir auf der Website.
Okay.
Und im 1:1 arbeite ich auch. Da gibt es dann die Möglichkeit, Erstgespräche zu buchen zum Beispiel. Gerade wenn es um Familie geht, ist das manchmal ganz praktisch, da ein-, zweimal wirklich gezielt in die Situation reinzugucken. Ja. Genau, das ist so kurz zusammengefasst, wo ich bin und was ich mache.
Danke dir. Alle Links kommen in die Shownotes. Jetzt zu den abschließenden Fragen. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, wo hast du denn da die Hochsensibilität vielleicht gespürt, wenn du so rückblickend drauf guckst?
Also im Nachhinein, gerade heute Morgen habe ich wieder drüber nachgedacht, weil mein kleines Kind krank ist. Ich war extrem oft krank als Kind. Also ich hatte wirklich, habe unheimlich oft irgendwie gelegen. Und ich glaube, dass ich einfach da schon immer so einen hochsensiblen Körper hatte. Der hat immer ganz viel Angst ausgelöst bei meiner Mama. Was ich irgendwie als Mutter total krass nachvollziehen kann. Es ist eine Nische, wenn Kinder krank sind. Ich merke auf der anderen Seite aber jetzt als hochsensible Mutter, sensibler Kinder, wie viel entspannter ich mit diesem hochsensiblen Körper umgehen kann. Da habe ich es als Kind wirklich krass oft gemerkt. Also ich habe einen sehr sensiblen, so eine Drama-Queen-Körper. Okay. da habe ich das als Kind definitiv schon gemerkt und später in meiner Jugend dann extrem dolle. Also so herzzerreißend, melodramatischen Liebeskummer und ich bin punk-sozialisiert in meiner Jugend. Es war immer sehr süffig emotional, die Faust in die Luft, immer extrem politisch und philosophisch. Und so Tiefgang, ja, da habe ich es einfach wirklich, an diesen Stellen habe ich es am stärksten gespürt. Ja, genau.
Was haben deine Eltern gemacht, das dem hochsensiblen Kind damals gut getan hat?
Also ich erinnere mich an, also mein Vater zum Beispiel ist Musiker. Also das ist ganz, das ist auf jeden Fall ein Aspekt, diese Kreativität, weißt du? Und dieses künstlerische Denken und dieses nicht so eingesperrt sein in bestimmten Normen und Formen, das hat diesem kreativen Geist viel Raum gelassen. Das war ziemlich gut. Und dann hat meine Mutter eben auch viel zum Beispiel, so weißt du, so das ging schon damals los, als ich ganz klein war, zum Einschlafen hat die autogenes Training mit mir gemacht. Also die hat wirklich ganz viele, das macht die heute noch, hat sie mir, jetzt am Samstag hat sie auf meine Kinder aufgepasst, hat sie mir auch erzählt, der konnte nicht schlafen, dann habe ich den halt mitgenommen auf die grüne Wiese und ich wusste sofort, was sie meint. Sofort hat mein Körper reagiert, solche Dinge. Hat sie wirklich dann autogenes Training gemacht, was dann nicht immer dazu geführt hat, dass ich schneller eingeschlafen bin, gebe ich zu, weil tolle Geschichten waren, super spannend. Aber diese Fantasie, weißt du, diese krasse Fantasie in alle möglichen Richtungen, das haben die schon sehr gefördert. Und da bin ich auch bis heute wirklich sehr dankbar. Das hat viel, viel, viel Fantasie, Spielraum, Kreativität nicht gelassen, ja. Definitiv. Mhm.
Ja. Welche drei Tipps würdest du Eltern von hochsensiblen Kindern mit auf den Weg geben? Was sagst du, das sind die drei Wahrheiten eigentlich, das ist das Wichtigste. So.
Ja, also ich denke so ein bisschen an die Vorurteile von eben, nach denen du mich gefragt hast. Es waren auch drei. Und ich glaube, die drei Dinge, die ich Eltern mitgeben möchte, sind da vielleicht so ein bisschen angelehnt. Also Nummer eins, lerne für dich und dein Kind einzustehen, ohne dich zu rechtfertigen. Also wenn Eltern wirklich dieses Standing haben, hinter dem zu stehen, was ihr Kind ist oder was sie selber sind, ohne sich zu rechtfertigen oder in Entschuldigungen oder Ausreden oder so zu flüchten, macht das einfach was mit der Präsenz. Richtig, richtig viel. Das zweite ist wirklich das Vertrauen auch in die Resilienz als, in die Hochsensibilität als Resilienzfaktor, also als Schutzfaktor, als das, was das Kind eben auch wirklich stark macht. Das wird ja oft so dargestellt, als wäre es jetzt, als wie ich vorhin gesagt habe, mein Kind braucht irgendwas, irgendwas ist an dem kaputt. Nee, das ist Kokolores. An dem Kind ist eigentlich in der Regel alles gut. Es braucht einfach nur Vertrauen und wirklich Unterstützung in diese total eigenen Fähigkeiten, damit daraus Schutz und Resilienz erwachsen kann. Also auch darauf zu vertrauen, dass das, was mein Kind mitbringt, immer richtig ist und immer gut ist und an dem Kind eben auch nichts falsch ist. Und Nummer drei, sorge gut für dich als Eltern. Sorge gut für dich. Schau, dass du genährt bist, dass du dich gut fühlst, stabil, dass du Selbstfürsorge in deinem Leben gibt, dass du deine Bedürfnisse erfüllst, dass sich nicht alles rankt um dieses eine Thema, sondern dass es sich integriert in das Leben, das du führst. Und ja, sorge gut für dich.
Also annehmen, vertrauen und für sich selbst sorgen.
Genau, genau.
Danke, Katrin.
Danke dir.
Das wünsche ich uns allen, dass wir achtsamer miteinander umgehen, ob wir jetzt hochsensibel sind oder nicht. Ich glaube, das tut uns allen gut. Und falls das vielleicht gerade in deinem Leben fehlt, dann möchte ich dir zwei Dinge mit auf den Weg geben. Einmal, du bist nicht allein, selbst wenn sich das gerade so anfühlen sollte. Und Veränderung ist möglich. Und das wünsche ich uns auch allen, dass wir spüren diese Verbindung und dass wir spüren, dass wir unser Leben selbst gestalten können. Alles Liebe dir und bis bald.